Einen Augenblick wollen wir unsere Gedanken sammeln zum Gebet. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt. Danke für das Wunder, dass dieses Wort, dieses eine Wort in unterschiedliche Lebenslagen hineinspricht, Antwort gibt, Wegweisung, Erkenntnisse schenkt. Das erbitten wir auch für uns heute Nachmittag. Amen. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel aufzuschlagen. Und zwar das Johannesevangelium. Wie ich schon sagte, Kapitel 4. Ich werde diesen Text jetzt nicht lesen, weil ich im Laufe des Nachmittags bzw. morgen an diesem Text entlang gehen werde. Es ist ja ein ganz langer Text. Vers für Vers werde ich wieder vorangehen. Ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen zu dieser Thematik, die uns heute Nachmittag und morgen Nachmittag noch bewegen wird, die missionarisch-seelsorgerliche Gesprächsführung. Der Satz, den ich schon zwei, dreimal erwähnte, den können Sie sich jetzt aufschreiben. Wem sage ich was? Wie? Wann? Warum? Wozu? Wem sage oder bezeuge ich was? Wie? Wann? Warum? Wozu? Von unserem Bibeltext her werden wir zu diesen Fragen immer ein Stück Antwort. Wir werden im Prozess dessen, wie der Text, wie Jesus dieses Gespräch entwickelt, auf diese Fragen auch immer wieder eingehen. Noch ein Satz als Vorbemerkung. Mangel an Sachwissen lässt sich nicht durch Glauben ersetzen. Aber auch umgekehrt. Glaube lässt sich nicht durch Sachwissen ergänzen. Ergänzen im Sinne von ersetzen. Mangel an Sachwissen lässt sich nicht durch Glauben ersetzen und umgekehrt. Jetzt zurück zu unserem Wem. Wer ist mein Gesprächspartner? Wem sage ich was? Also bei diesem Wem. Wer ist mein Gesprächspartner? Wer ist mein Gegenüber? Wem sage ich etwas? Missionarisch-seelsorgerliche Gesprächsführung, das heißt doch, wie kann ich die gute Nachricht anwenden auf das Leben meines Gegenübers? Wie übersetze ich den Bibelvers, zum Beispiel Johannes 3,16, hinein in das Leben meines Gegenübers? Wie teile ich dieses Wort, diese gute Nachricht mit? Mitteilen ist ja immer ein Stück abgeben. Also noch einmal, wer ist mein Gegenüber? Wer ist dieser Mensch, der durch Krankheit, ich möchte jetzt einfach mal ein paar konkrete Situationen aufzeigen, Wer ist dieser Mensch, der durch Krankheit aufs Abstellgleis gestellt ist, der nun über sein Leben beginnt, zu sinnieren, nachzudenken? Wer ist diese Frau, deren Gedanken einzig und allein kreisen um den Bestand ihrer Ehe? Das ist eine völlig andere Lebenssituation. Und dasselbe Wort Johannes 3,16, wie übertrage ich es in diese nun völlig andere Lebenssituation? Ich muss ja mit der Frau anders sprechen als mit diesem Mann. Aber über dasselbe Wort. Wer ist dieser Mann, oder Sie können das immer ersetzen, auch mit Frau, dessen Arbeitskraft gerade durch einen Computer ersetzt worden ist und ihm wird mitgeteilt, Ihre Arbeitsstelle wird am 31.12. gestrichen. Wer ist dieses junge Mädchen, das immer bekommen hat, was es wollte, alle Wünsche, und jetzt zum ersten Mal fast zusammenbricht, weil seine Erwartungen nicht in Erfüllung gehen? Wer ist diese Hausfrau, die in einem Vorort festsitzt, sich mit ihren kleinen Kindern abmüht, mit den Nachbarn und einem Dutzend von Verpflichtungen und kaum Möglichkeiten hat, weil sie kein zweites Auto und keine Verkehrsverbindung hat, mit gläubigen anderen jungen Müttern Kontakt zu haben, um Gedankenaustausch zu haben? Mit der muss ich anders sprechen über Johannes 3,16 als mit dem Computermann. Wer ist dieser ausländische Student, dessen Intelligenz fast beängstigend ist, dass er neben seiner eigenen Sprache noch 5 andere spricht? Auch dem muss ich anders begegnen, im Blick auf Johannes 3,16. Wer ist dieser junge Mensch, dem durch einen Autounfall all seine Hoffnungen zerstört worden sind? Wer ist jener Student, der sagt, aber Herr Scherer, wir leben doch im 20. Jahrhundert? Also wir könnten im Grunde genommen, ich möchte Ihnen mit diesen Streiflichtern eigentlich nur deutlich machen, was ich mit anderen Worten in diesen Tagen schon so oft sagte: Wer ist mein Gegenüber? Mein Gegenüber verstehen lernen, mit wem? Wem habe ich was? Wem? Wer ist mein Gegenüber? Ich muss mich mit meinem Gegenüber ein Stückchen befassen, damit ich das ein und selbe Wort, aber in seine Lebenslage hinein, transparent machen kann. Es ist ja, man kann diese Palette eigentlich fast unendlich fortsetzen. Da ist dieser Hoffnungslose, dem alles egal ist. Da ist der Depressive, der keinen Weg mehr sieht. Da ist der Enttäuschte, der keinem mehr vertraut. Da ist der Geängstigte, der Liebe und Geborgenheit sucht. Da ist der vom Wohlstandsmilieu Übersättigte und trotzdem sein Leben sinnlos ihm erscheint. Sie können diese Liste aus Ihrem eigenen Erfahrungsbereich verlängern. Schauen Sie, ich sagte ja, und ich will ja ganz ehrlich zu Ihnen sein, weil das oft die beste Brücke ist, zueinander zu finden. Ich habe lange Zeit in meinem eigenen Leben, auch in meinem Dienst für Jesus. Ich habe 1963 meinen Predigtdienst begonnen als Pastor. Ich war viele Jahre der Meinung, missionarisch, seelsorgerlich leben hieße, zu jeder Zeit möglichst viele Bekehrungsgespräche führen. Das hat mich lange Zeit geprägt. Aber Bekehrungsgespräche führen im Sinne dessen, Bibelworte zu bezeugen, ist auch richtig. Aber ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Nur Bibelworte zu rezitieren, Johannes 3,16 nur zu rezitieren, ohne mich der Mühe zu unterziehen, was heißt denn das für mein Gegenüber? denn es könnte ja sein, ist ein billiger Vergleich, den ich jetzt bringe. Mit jemandem Englisch sprechen, der nicht Englisch versteht, ist sehr problematisch. Mit jemand Bibeltexte, ohne dass er zunächst einen Zugang findet, ohne dass ich sie übersetze, transformiere in sein Leben, kann auch für mein Gegenüber eine über, kann, sage nicht ist, kann, weil ich ja das andere erlebe in meinen Viertelstundensendungen abends, kann für mein Gegenüber, vor allen Dingen, wenn es vom Glauben, von der Bibel, von Jesus gar nichts weiß, das merken wir nachher bei der Frau hier am Brunnen, ganz problematisch sein. Das begann dann ganz mächtig mich zu bewegen, wie kann ich Gottes Wort sinnvoll in den Alltag dieser Menschen, die ich nun skizziert habe, übertragen, einbringen, damit sie auch konkret etwas lernen, damit anzufangen. Sie brauchen Glaubens- und Lebenshilfe. Da ist das Motto der Heilsarmee ein gutes Motto. Suppe, Seife, Seelenheil. Suppe, Seife, Seelenheil. Was wir als Leute Jesu neben einem fundamentalen Bibelwissen als erstes brauchen, ist Wirklichkeitssinn. Leben in der Realität dieser Welt, nicht auf einer frommen Insel. Neben einem fundamentalen Bibelwissen Realitätsbezug, Wirklichkeitssinn. Deswegen mein vielleicht etwas provozierender Satz am Anfang in der Vorbemerkung, dass Mangel an Sachkenntnis sich nicht durch Glauben ersetzen lässt. Das geht nicht, dass eins durchs andere ausgespielt wird. Es ist eine Ergänzung. Wir müssen die Lebensbedingungen der Leute um uns kennenlernen. Es hilft uns, wenn wir verstehen, was sie denken, was sie fühlen, was sie tun, was sie zu sein trachten. Sind sie hungrig oder müde? Sind sie gelangweilt oder gestresst? Sind sie einsam oder misshandelt? Verstoßen, ungeliebt, gebunden. Also als Jünger Jesu mitten im Feindesland leben. Denn die Welt ist Feindesland. Ist der Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Also ein Stück weit informiert sein, ein Stück weit Sachwissen, ein Stück weit erarbeitete und verarbeitete Erfahrung, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen. Man bewältigt Konflikte nicht, indem man sie umfährt, auch nicht, indem man sie umfährt. Es würde schon vielen unserer Gesprächspartnern im Blick auf Brücke des Vertrauens helfen, wenn sie wüssten, dass wir wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Nämlich darin ist ein Stück Liebe, da ist ein Stück Annehmen. Das heißt nicht gutheißen, liebe Geschwister. Einen Menschen verstehen heißt niemals gutheißen, was er tut. Das dürfen wir nicht gleichsetzen. Römisch 2, das war also zu dem Wem ein paar Anmerkungen. Römisch 2, was? Ich möchte ein bisschen auf den Inhalt unserer missionarisch-seelsorgerlichen Gesprächsführung kommen. Wem war Römisch 1? und was ist Römisch 2? Was haben wir zu bieten? Was haben wir als Glaubens- und Lebenshilfe wirklich zu bieten? Wie können wir zeigen, dass das, was wir zu bieten haben, wirklich Lebens- und Glaubenshilfe ist? Das zentriert jetzt auf einen Nenner gebracht, wirklich Jesus das Vakuum ausfüllt. Das dürfen keine Pseudolösungen sein. Unsere Lösungen, unsere Hilfen, unsere Angebote sollen der Wirklichkeit, der harten Realität dieses Lebens mit ihren Mächten, mit ihrer Konkurrenz, mit ihrem Neid, mit unverstandenen Wegführungen entsprechen. Lassen Sie mich einmal negativ jetzt sagen, was man nicht bei uns sucht. Arabisch 1 oder A. Man sucht bei uns nicht Sitten und Gebräuche einer frommen Gemeinschaft. Sondern lebendigen Glauben außerhalb der Sicherheitszonen der Gemeinde und Gemeinschaft. Ist da, also außerhalb der Gemeinschaft, außerhalb der Sicherheitszonen der Gemeinschaft, lebendigen Glauben sucht man, nicht fromme Sitten und Gebräuche. Ist da irgendetwas in meinem Leben, das nur aus dem Glauben, aus der personalen Beziehung zu Jesus heraus erklärt werden kann? Oder ist alles Erziehung? Aus der Umgebung oder den augenblicklichen Umständen gewachsen? Lassen Sie mich das noch etwas zuspitzen in der anderen Frage. Wie, wenn einmal in einer Woche meine Umgebung völlig anders wäre? Was blieb da von meinem Glauben? Wenn also kein gläubiges Umfeld, und sei es nur ein Bruder oder eine Schwester, sondern wenn ich in total anderem Umfeld, anderen Herausforderungen, Demütigung, Spott, was blieb von meinem Glauben? B. Sind wir Augenzeugen oder geben wir Erfahrungen anderer weiter? Und täuschen uns und andere mit einem Glauben, den wir gar nicht haben. Also dass ich sage das jetzt wieder ein bisschen böse, dass ich den Kalenderzettel so oft lese, dass ich zum Schluss meine, ich hätte das selbst erlebt. Das Böse zum Schluss oder das Vorherige? Sind wir Augenzeugen oder geben wir die Erfahrung anderer weiter und täuschen damit uns und andere mit einem Glauben, den wir gar nicht haben? Und ich habe dann karikierend überspitzt gesagt, dass man einen Kalenderzettel so oft liest, dass man zum Schluss glaubt, man hat das selbst erlebt, was da draufsteht. Dann leben wir im Grunde genommen eine Lüge. Und wenn die Belastungen des Lebens kommen, ist unser Grund nicht tragfähig. Oder wir singen lauthals von Hingabe und sind weit, weit entfernt uns wirklich unserem Herrn zu unterstellen in seinem Willen über unserem Leben. Wir können auf Dauer nicht vom Ersatz für das eigentliche Leben. C. Ich lasse das immer ein bisschen spitzer zugehen, das wird eng am Ende. Dazu gehört auch das Fürwahrhalten von Aussagen über Jesus anstelle einer personalen eigenen Beziehung zu Jesus. Das ist ein Unterschied. Das Fürwahrhalten von Aussagen über Jesus, da kann viel Kopfwissen über Jesus da sein, über Jesus, aber keine personale, persönliche Beziehung zu ihm selbst. Christ zu werden und Christ zu sein, bedeutet mehr als an etwas zu glauben. Noch einmal, es geht um eine personale Beziehung. Also nicht, man weiß über Jesus, aber ihn kennt man nicht. Es ist nicht ein Ideengebäude. Ich glaube nicht an ein Dogma. Es geht um eine personale Beziehung. Matthäus 7, 21, 1. Johannes 2, 3 kann mir hier helfen. D, wiederhole mich jetzt hier. Matthäus 7, 21, 1. Johannes 2, 3. Es geht um die Grundlage von Liebe und Gehorsam. D. Es geht um die Grundlage von Liebe und Gehorsam. Denn Glaube ohne Tat ist tot. Erstickt in der Orthodoxie. Glaube ruft nach Tat. Glaube ist Vollzug. Nachfolge ist Bewegung. Jetzt komme ich an einen Punkt, das ist mehr als ein Wortspiel. Es herrscht, so begegnet es mir wenigstens oft, weitgehend ein falsches Verständnis von Zeugnis ablegen. Es geht um das Zeuge sein. Das ist mehr als richtiges Vokabular. Ihr werdet meine Zeugen sein, wird uns gesagt. Existenz, Leben, Wandel, Gehorsam den Geboten gegenüber. Nicht nur, und das bringt manche Probleme mit sich, nicht nur immer über meine Lippen kommt richtiges Zeugnis vom Herrn Jesus und mein Leben spricht eine andere Sprache, dann heißt es, dein Leben spricht so laut, dass ich nicht verstehe, was du sagst. Zeuge sein ist mehr als nur das Wortbekenntnis zu unserem Herrn. Das ist ganz gewiss unser Fundament. Denn da kommt die Spannung im Blick auf den Humanismus. Es gibt sehr viele Menschen, die tun viel Gutes. Damit kann unser Christsein sich nicht erschöpfen. Ich muss bezeugen, warum ich es tue. Und da komme ich auf die zentralen Dinge von Vergebung, von Geliebtwerden, von Versöhnung mit Gott. Aber umgekehrt darf sich unser Leben eben nicht erschöpfen im richtigen Vokabular, im richtigen Zeugnis, sondern das Leben, die zweite Seite, ein und derselben Medaille muss dazu. Ihr Hörer werdet Täter. Ihr Bekenner lebt euren Glauben. Wenn ich so appelliere, dann eigentlich um Freude zu machen, in eine neue Beziehung zu Jesus zu kommen, neue Erfahrungen mit ihm zu sammeln, neu anzufangen mit ihm. Nicht, dass wir versagen, liebe Geschwister, ist schlimm. Wenn wir über dem Versagen verzagen und es mit Jesus nicht neu wagen, das ist schlimm. Wir sagen, wir kennen Jesus. Wir lieben Jesus. Verändert das unser Leben? Unseren Gebrauch an Zeit, an Geld, an Kraft, an Gaben, unsere Wertmaßstäbe? Sehen die Mitmenschen an uns eine Haltung, die sie auf den Geschmack bringt, diesen Jesus kennenlernen zu wollen, lieben lernen zu wollen? Ich sage das manchmal zu Müttern, Väter sind da nicht ganz so, aber vor allem zu Müttern. Mütter sorgen sich oft so sehr um ihre Kinder, wenn sie noch nicht auf dem Weg des Glaubens sind. Und sie sollen schon sorgen, Väter auch, sie sollten sich vielleicht manchmal mehr sorgen sogar. Aber Mütter zersorgen sich. Und sie kommen nicht selten in eine Haltung hinein, die gerade das Gegenteil ausdrückt von dem, wozu sie ihre Kinder einladen wollen. Denn sie wollen ja einladen zu einem Herrn, bei dem man sich nicht zersorgen muss. Und ihre Haltung spricht ja gerade das Gegenteil, drückt es aus. Und das geht ja bis dahin, wenn sie am Sonntag mal nicht mitgegangen sind zum Gottesdienst. Gut gemeint wird dann am Tisch beim Essen die Predigt wiederholt. Und dann wundert man sich, wenn die Rollläden runtergehen. Es gibt Situationen, Geschwister, da heißt es, Sie kennen den Satz, aber ihn mal wieder ins Gedächtnis zu rufen ist gut. Es gibt Situationen, gerade in der Bedrängnis, wir wollen ja unsere Kinder auf dem Weg des Heils wissen. Aber es gibt Situationen, da heißt es, weniger mit ihnen über Gott reden, mehr mit Gott über sie reden. Die Spannung müssen wir aushalten dann. Dass wir einladen durch unseren glaubwürdigen Wandel. Nicht, wir bekennen unseren Glauben am eindrücklichsten durch den Weg, den wir gehen. Und unser Weg ist am glaubwürdigsten dann da, wenn unser Zeugnis ihn abdeckt. Denn wir leben in einer unwahrscheinlich religiösen Gesellschaft. Nicht in einer gläubigen Gesellschaft, einer unwahrscheinlich religiösen Gesellschaft. Weil einfach die Werte, die vor 10, 12 Jahren proklamiert wurden, sie haben nicht gehalten, was sie versprachen. Und deswegen sind solche Defizite da. Es ist Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sinnerfüllung, nach Frieden, nach Freude, nach Glücklichsein ist da. Der Materialismus hat nicht gehalten, was er versprach. Und deswegen haben wir heute auch die Tendenz, dass junge Menschen sagen, ich arbeite, um zu leben, aber ich lebe nicht, um zu arbeiten. Dass junge Menschen heute beginnen zu sagen, da verzichte ich lieber auf 5, 6, 7, 800 Mark, aber ich habe viel freie Zeit. Das müssen wir sehen, das müssen wir vor Augen haben, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Enoch, ein Leben unter der Herrschaft Jesu Christi drängt zu einer sinnerfüllten Lebenspraxis. Und unsere Lebenspraxis sollte genährt sein vom Vertrauen zum Herrn Jesus. Wieder 6,33 kommt hier, einfach wieder zum Tragen. Schauen Sie, und da haben wir tatsächlich eine echte Alternative zu einem qualitativ besseren Leben, das sich nicht im Vordergründigen erschöpft. Zeuge sein, nehmen Sie das als ein Stichwort. Zeuge sein ist mehr als nur mit dem Mund dem Herrn Jesus bekennen. Noch einmal, wir haben keine Philosophie, keine Ideologie, keine Lebensweisheit weiterzugeben, sondern mit Herzen, Mund und Händen eine lebendige Person. Jesus Christus. Und die notwendige personale Beziehung zu ihm. Das Evangelium ist Jesus Christus selbst in Person. Ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben. Römisch 3, das Wie. Das Wie unserer missionarischen Gesprächsführung. Ich möchte auf das Vorgesagte noch einmal zurückgreifen. Es ist hilfreich, dass wir die Not des anderen, seine Zusammenhänge erkennen, mitempfinden können. Matthäus 9,36 heißt es, beim Anblick der Volksscharen aber erfasste Jesus tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Luther übersetzt, jammerte ihn desselben. Zum seelsorgerlich-missionarischen Gespräch gehört ein Stück Identifikation mit dem anderen. Kein Mitleid, das tut weh. Ein Stück Mitleiden, was völlig anderes wie Mitleid. Mitleid tut weh. Auch die Bereitschaft, mein Herz und Gemüt ein Stück weit strapazieren zu lassen. Nicht unsere Argumente, nicht unsere zwingende Logik, nicht unsere Schlagfertigkeit sind primär beim missionarisch-seelsorgerlichen Gespräch entscheidend. Sie sind gut und notwendig, sondern das tiefe, ehrliche Mitfühlen mit der Not des anderen, das Verstehen wollen und das ihn unter dem Stichwort Andreasdienst in Hinführen zum guten Hirten. Hier ist ein Stück selbstlose Liebe gefragt, also 1. Korinther 13 spielt immer wieder eine ganz wesentliche Rolle. Und das Zweite, es geht um das Zeuge-Sein. Bevor wir mit einem anderen Menschen sprechen, erfasst unser Gegenüber oft instinktiv, wer wir sind. Denn wenn unsere Persönlichkeit nicht in etwa sich deckt mit dem, was unsere Worte sagen, wenn ich also sage, sie können sich getrost mir anvertrauen, und er weiß schon von einem Dritten, das ist gelogen, kaum bin ich fort, sagt er es dem anderen, dann ist mein Einladen unglaubwürdig. Darum beginnt missionarisch-seelsorgerliches Gespräch genau genommen nicht mit dem Wort, sondern mit dem, was wir sind. Also ums Zeuge sein, ums Christ sein geht es. Jetzt steigen wir in den Text ein. In den Text steigen wir ein jetzt. Ich möchte hier vielleicht noch einmal erwähnen, was ich heute Morgen oder in irgendeiner anderen Einheit gesagt habe. Wir werden wieder hineingenommen in Prinzipien der Seelsorge Jesu. Und im Normalfall ist es eigentlich so, dass wir in der Begegnung mit Menschen eigentlich Zeit haben. Sie begegnen uns immer wieder, ob es Nachbarn sind oder sonst wie, irgendwie. Deshalb verstehen Sie die Schritte, die jetzt in diesem Gespräch von mir aufgezeigt werden, zunächst einmal so. Aber es kann natürlich passieren, dass ich eine einmalige Begegnung mit einem Menschen habe, wo ich das in Kurzfassung natürlich versuche, auf seine Situation bezogen rüberzubringen. Das einfach. Vorbemerkung. Erstens, es geht um das Wie, wenn man so will. Erstens, lassen Sie Ihren Zeitplan von Gott bestimmen. Wir können auch sagen, wir wollen die Gelegenheiten Gottes erkennen lernen. Vers 4. Da lesen wir, Jesus musste durch Samaria reisen. Mit diesem kleinen Satz wird etwas Zwingendes betont. Jesus musste es, weil dort am Jakobsbrunnen ein Mensch auf ihn wartete, weil es zu einer lebenentscheidenden Begegnung kommen sollte. Oft ist Voraussetzung für ein missionarisches oder seelsorgerliches Gespräch unsere Bereitschaft, Opfer an Zeit zu bringen. Ich möchte es mal so zugespitzt formulieren, Gott kann uns zwingen, durch Inneres zu uns sprechen, unsere Arbeit, die durchaus wichtig und termingebunden ist, für eine Viertel- oder halbe Stunde zu unterbrechen, weil der Augenblick gekommen ist, jetzt zu jemand anderem was zu sagen oder ein Telefonat zu führen. Also ein Stück sensibel werden für den Zeitplan Gottes. Wer nicht bereit ist, seinen eigenen Zeitplan auch von Gott sich hin und wieder umwerfen zu lassen, wird Gelegenheiten Gottes verpassen. Wir können nicht mit jedem zu jeder Zeit über alles sprechen. Für mich heißt das, jetzt wieder ganz praktisch auf mein Leben angewandt, Menschen haben immer Vorrang vor Dingen. Das ist für mich ein Leitsatz meiner Seelsorge. Das bringt mich natürlich in Schwierigkeiten. Das gebe ich zu. Und nicht nur mich, das bringt Geschwister unseres Hauses in Schwierigkeiten. Das ist jetzt so in die Richtung Ihres Fragens. Ich mache doch, irgendwo komme ich nicht mehr mit allem mit. Denn wenn ich einen Anruf bekomme, ich habe um 13 Uhr Studiotermin. Ich habe eine Halbstundensendung, also stehen mir etwa 40 Minuten zur Verfügung, Versprecher eingerechnet. Aber um 12.50 Uhr ruft jemand an und sagt, Herr Scherer, ich bringe mich um. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sag ich, oben im Studio verschiebt, dann müssen zig Leute darunter leiden. Ich bringe eine ganze Redaktion aus dem Konzept. Und dieses geht dann weiter bis runter zum Letzten, der die Hunde beißen, der nämlich das Paket nach Frankfurt bringen muss, beziehungsweise dort zu dem Paketdienst, wo es dann zum Flughafen gebracht wird. Trotzdem heißt es in dem Augenblick für mich, der Mensch hat Vorfahrt. Ich muss oben anrufen und sagen, wie es im Augenblick aussieht. Ich kann meinen Termin nicht wahrnehmen um 13 Uhr. Bitte guckt, ob ihr jemand anderes sogar mit hineinnehmen. Wir müssen, wenn ich fertig bin, neu terminieren. Es kann aber schon brenzlig werden, dass ich gar nicht dazu komme, zu telefonieren nach oben, denn ich kann ja dieses Telefonat, den ich da bei mir habe, also nicht unterbrechen. Also muss ich gucken, dass ich meine Sekretärin kriege, ohne dass mein Gesprächspartner merkt, da ist noch jemand in dem Raum. Denn das will er nicht, dass noch jemand da ist. Und doch muss ich bereit sein, dass wirklich der Mensch der Erste ist. Das heißt also, auch bereit werden, vielleicht an Geschwistern im Haus schuldig zu werden, ungewollt. Ich werd's aber. Bereit werden, hinzugehen danach oder zu telefonieren, sagen, so und so ist entstanden. Das kann eine Brücke bauen, selbstverständlich. Und je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, kann da auch Verständnis da sein. Selbstverständlich. Nicht, aber wenn sich das, ich bin ja nicht nur der Einzige. Es kann ja anderen genauso passieren. Wenn sich das summiert, liebe Geschwister, dann braucht man eine Sonderzulage an Liebe bei den anderen. Wirklich, braucht man ein Stück Sonderzulage. Nicht? Und wenn man dann vielleicht selbst die letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen hat, kommt ja auch alles noch mit rein. Also hier, ich möchte Ihnen eben auch ein Stück Spannung aufzeigen. Wir möchten gerne, es möchte so alles herrlich konfliktfrei gehen. Das wäre so schön. Es geht aber nicht, es geht nicht. Das Neue Testament hat für solche Zeiten den Begriff Kairos. Ich habe es schon mal erwähnt, Chronos. Begriff der Zeit und Kairos, der von Gott gesetzte Augenblick, passende Zeit, Gottes Zeit, gute Gelegenheit. Aus der Stille mit Gott kommend, müssen wir ein gewisses Kairos-Verständnis, Kairos-Bewusstsein entwickeln. Jetzt muss ich gehen. Das auch für die Hausfrau. Jetzt muss ich mal aufhören zu bügeln. Bügeleisen aufstellen, nicht so stehen lassen. Aufstellen. Um dann vielleicht sogar einen Kartengruß zu schreiben. Vielleicht ein Telefonat zu führen. Vielleicht einmal für 10, 15 Minuten zur Nachbarin zu gehen, wo ich eigentlich weiß, der drückt den Schuh, aber ich möchte nicht, dass noch mehr Last auf mich kommt. Ich habe so genug, die ganzen, jetzt soll ich darüber wirklich gehen oder soll ich nicht gehen? Ein Kairos, und wir merken ja oftmals, wenn wir dann gehen, dass wir entlastet sind. Und wenn wir nicht gehen, wie es uns umtreibt. Das ist also das Erste, was wir aus diesem Text lernen können. Noch ein Zweites, dann mache ich Schluss, morgen steigen wir ins andere ein. Lassen Sie sich von Vorurteilen. Nicht hindern, ein seelsorgerlich-missionarisches Gespräch anzufangen. Oder anders formuliert, lassen Sie sich von Hindernissen nicht abschrecken. Jesus hat ja, das finden wir auch in Vers 3, Jesus hat Judäa verlassen und ging nach Galiläa. Und sein Weg führte ihn durch Samarien. Diesen Weg hat der Jude gewöhnlich vermieden. Eben wegen der feindseligen Haltung der Samariter. Ausleger sagen, dass der Name Sychar so viel bedeutet wie betrunken, also wohl ein Hinweis sein soll auf moralisch-ethische Verhältnisse. Auf jeden Fall, es zu hören, kann gut sein, weil irgendwo unterschwellig im Blick auf Vorurteile und Hindernisse es ja bei uns auch passieren kann, dass man sagt, soll mein Wort bei dem ankommen? Soll ich in diese Situation hineingehen? Was sind das denn für Menschen? Was gibt's da schon zu erwarten? Nicht? Man steht ja schon irgendwo in der Gefahr, auch sein Gegenüber zu klassifizieren. Wir haben eine ganz, ganz starke Blau-Kreuz-Gruppe in unserer Kirchengemeinde. Mit einer guten Arbeit, die in der Zwischenzeit sich Autos zugelegt haben, um die Leute herbeizubringen aus den Umfeldern und den Orten. Wie ist das denn, liebe Geschwister? Wenn da dann morgens einer oder zwei mit einer Fahne mit 3 Kilometer gegen den Wind auf meinem Platz sitzen, ich sag jetzt auf meinem Platz sitzen. Schlage ich dem auch das Gesangbuch auf und singe mit ihm? Es ist mir peinlich, wenn er was anderes singt, als da drin steht. Wie ist es denn im Schluss an die Versammlung, wenn er da steht und eigentlich, das sind Kämpfe von mir, von uns, und eigentlich müsste man sagen, man müsste so jemanden mal einladen. Und es ist aber der einzige Sonntag, wo ich hoffe, dass ich mal 3 Stunden schlafen kann. Weil ich muss mich ja dann mit ihm beschäftigen. Das sind ja Spannungsfelder. Oder wo ich schon gleich weiß, wenn ich hier evangelisiere, ich ernte nur ein mitleidisches Lächeln. Spott, Ablehnung, Gleichgültigkeit, macht sich lächerlich über mich. Das kann ganz schnell irritieren, mutlos machen. Und doch, und das sollen wir lernen von unserem Herrn. Er ging durch diesen an sich nicht geliebten Teil. Dazu kommt das andere noch, auch die Gesprächssituation am Brunnen war alles andere als günstig. Es war Mittagszeit. Ich kenne Israel nicht, ich war noch nicht dort. Aber Mittagszeit, die heißeste Zeit. Wieso soll dann jemand so unvernünftig sein, in der heißesten Zeit zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu schöpfen? Das widerspricht unserer Logik Und wir wollen trotzdem, auch wenn wir unseren Verstand gebrauchen sollen, trotzdem lernen, auch ungünstige äußere Umstände sollen für uns kein Hinderungsgrund sein, Zeuge zu sein. Dass wir uns von ungünstigen äußeren Umständen nicht abhalten lassen. So viel einmal als Einstieg in die Thematik. Morgen Nachmittag werden wir das Kapitel dann zu Ende behandeln. Wir wollen uns 5:05 wieder hier einfinden.